beten, weil wir Jesus brauchen. Liebe Brüder und Schwestern, wir waren die letzte Oktoberwoche auf einer bewussten Solidaritätsreise in Israel. Für mich, trotz vieler Besuche in diesem Land, ein eindrückliches Erlebnis, wenn man ganz alleine durch das Land zieht. Wir waren mit unserer Gruppe die einzigen. Es gab noch eine Gruppe, der sind wir manchmal begegnet aus Südamerika. Aber sonst war das Land leer. Das war für uns, für mich persönlich, eine der eindrücklichsten Augenblicke, jetzt einmal ganz allein mit dieser kleinen Gruppe auf dem Berg der Seligpreisungen zu stehen. Abend, ganz still. Und jetzt das zu hören und zu sagen, zum ersten Mal hat Jesus an dieser Stelle gesagt: Und wenn ihr betet, dann betet so. Und dann hat er das Vaterunser vorgesprochen. Eindrücklich. Nicht irgendein Kunstgebet, nicht irgendetwas Zusammengestupftes, sondern der Herr selbst hier auf dieser Erde gibt uns die Anleitung, richtig zu beten. Heute Abend diese ganz kurze Bitte: und führe uns nicht in Versuchung. Versuchung heißt ganz wörtlich hineinstechen, durchbohren. Wenn man in etwas, in jemand hineinsticht, dann hat man zunächst die Absicht, ihn zu erstechen. Es ist auch durchaus gemeint, Versuchung, jemand zu Fall bringen, jemand umbringen, jemand töten. Es gibt aber auch eine zweite Art, hineinstechen auf Kernechtheit prüfen. Das ist eine andere Absicht. Zwei völlig verschiedene Arten zu prüfen. Wir können es uns ja klar machen an der schwäbischen Hausfrau, wenn man da einen Gugelhopf macht und steckt den dann selten in den Ofen. Also meine Mutter hat es dann immer so gemacht, nach einiger Zeit hat sie eine Stricknadel genommen und reingestochen. Und wenn dann noch der Teig drin kleben blieb, dann war er noch nicht fertig. Aber wenn die Nadel wieder sauber herauskam, dann war er durch, kernecht, durchgebacken. Hineinstechen, durchstechen. Versuchung in dreifacher Weise. Versuchung, die aus mir kommt. Versuchung, die an mich kommt. Und Versuchung, die über mich kommt. Und so wollen wir gliedern. Erstens, bewahrt vor mir selber. Zweitens, bewahrt auf dem Weg. Und drittens, bewahrt bis zum Ziel. Versuchung, die aus mir kommt. Bewahrt vor mir selber. Jesus lehrt uns ganz nüchtern zu beten. Und führe uns nicht in Versuchung. Wir sind noch nicht vollkommen, ist klar, wenn sich's auch manche einbilden. Diese junge Frau, die zu ihrem Seelsorger kommt und hat, sagt zu ihm dann: Seit einem Jahr habe ich nicht mehr gesündigt. Ist doch was. Und schaut ihn ganz erwartungsvoll an und er sagt: Ist aber schad. Ist aber schad. Da war sie perplex: Warum ist denn das schad? Ja, antwortet er so: Wir sagen, wir haben keine Sünde. So betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir sind noch nicht vollkommen. Dass wir uns nicht täuschen über uns selber. Es gibt so viel noch an mir und in mir, Der Apostel Paulus drückt so aus und sagt, wir leben im Leibe dieses Todes. Das sind so viele Ansatzpunkte, wo wir wegkommen von Jesus. Das sind so viele Einfallstore. Da ist so viel noch da in meinem Denken, in meinem Wollen, in meinem Empfinden. Wir kennen das doch, wir erschrecken doch manches Mal über uns selber. Was haben wir nicht alles für Gedanken? Was bewegt uns nicht alles in unseren Träumen? Und führe mich nicht in Versuchung, Herr, bewahre mich vor mir selber, vor dem, was alles noch in mir angelegt ist und was jederzeit herausdrängen kann und sich ausbreiten will. Führe mich nicht in Versuchung, das ist die positive Bitte. Ich will, Herr, mich ganz dir immer wieder übergeben. Du sollst mein Herr sein, nicht meine Gefühle, nicht meine Gedanken, nicht meine Wünsche, nicht mein Wille soll die Oberhand gewinnen, sondern du sollst mich gestalten. Wir sind nicht drüber weg und schweben drüber, obwohl wir manches Mal so tun. Es gibt ganz direkte Stellen, ganz direkte Bereiche unseres Lebens, da bleiben wir lebenslang in dieser Gefährdung der Versuchung, dass wir zu Fall kommen. Das ist ganz einfach der Bereich des Geldes. Der Bereich des Geldes, das beginnt mit Kleinigkeitchen. Da kaufe ich ein und kriege dann das Rausgeld. Ich habe 50 Mark gegeben und die Verkäuferin gibt mir auf 100 Mark raus. So klasse. Gute Schnäppchen. Fort die Versuchung in mir. Sage ich jetzt was? Oder sage ich nichts? Es sind ja nicht die großen Dinge, sondern in diesen Kleinigkeiten, da fängt es an, da merke ich, wer ich eigentlich bin und was da alles in mir rumort. Da helfe ich natürlich aus, auch mit meinen handwerklichen Fähigkeiten und helfe dem Bekannten und dem Nachbarn. Dann kriege ich halt ohne Quittung, ohne dass ich das irgendwo angebe, da schiebe ich so nebenbei ein. Wir haben ja 1000 gute Gründe. Was müssen die ständig der Staat mir das Geld aus der Tasche ziehen, wenn man hört, wie die das vergeuden und was die alles machen? Der Schröder, der raucht da die teuersten Zigarren, das finanziere doch ich nicht. Wir haben die gleich schnellsten Argumente, um uns davon zu lösen. Da sind wir in der Versuchung. Und es behaupte keiner, da stehe er drüber. Das soll keiner behaupten. Sondern so fängt's gerade an, wenn ich sage, das ist für mich keine Versuchung mehr. Da stehe ich drüber. Der zweite Bereich ist der Bereich unserer Ehre. Da sind wir sehr gefährdete Leute, alle miteinander. Und da kann keiner sagen, an Demut macht mir keiner was vor. Da sind wir sofort an allen Stellen, drängt das bei uns heraus. Kannst du noch einmal von mir so sagen, da sitzen wir sonntags nach dem Gottesdienst am Tisch beim Essen, die Familie gemeinsam. Meine Frau sagt dann, heute hat der Kirchenchor aber schön gesungen. Sag ich, ja. War wirklich gut heute. Jetzt sagt die nichts mehr. Ich denke, ja, wo war denn die Frau? Ich habe doch gepredigt. Es wird sich mindestens gehören, einen Satz dazu zu sagen. Deine Predigt war auch eindrücklich, wäre ich ja schon zufrieden. Aber die sagt nichts mehr. Wer hat die denn nur den Kirchenchor gehört? Und schon sitze ich drin. Schon sitze ich drin. Da merke ich, wer ich bin und wie ich bin. kann keiner von uns sagen, da stehe ich drüber. Das macht mir nichts mehr aus, doch mir macht so viel etwas aus. Das hat mich gefreut. Da kam kürzlich jemand zu mir, hat gesagt, ich habe mich aufstellen lassen für den Kirchengemeinderat und jetzt bin ich bloß als neunter Neukommer. Das macht mir was aus. Und die anderen sind alle vor mir. Das hat mich gefreut, weil sie das ausgedrückt hat. Sie hat sich's nicht zur Versuchung werden lassen. Sie hat es ausgesprochen. Das macht mir was aus. Und mit dem, dass ich's ausspreche, da verliert es seine Bitterkeit in mir. Und die dritte Stelle, an der wir alle miteinander lebenslang in der Versuchung bleiben, ist die Geschlechtlichkeit. Muss man einfach so sagen. Kann keiner sagen, da stehe ich drüber. Und keine. Sondern das geht so schnell und wir lassen uns so schnell verführen und haben so viele gute Begründungen. Es ist doch rein platonisch und was weiß ich alles. Wie lang denn? Wenn ich bitte, führe mich nicht in Versuchung, dann sagt Jesus ganz deutlich, erkenne dich selber, wer du bist. Es ist die Bitte, bewahre mich vor dem allem, was in mir und an mir ist und mich so schnell aus der Spur werfen kann. Diese Bitte, führe mich nicht in Versuchung, die leitet uns tatsächlich an zur Demut. Dann lerne ich, dann weiß ich, wer ich bin und wie ich bin. Demut ist ja nicht, dass ich ständig mit gesenktem Kopf rumlaufe und so tue, als ob mich's nicht gäbe, sondern Demut, das heißt, ich gestehe ein, ich bin ein versuchlicher Mensch. Ich bin schwach in vielen Bereichen. Ich brauche meinen Herrn. Demut, das heißt, positiv gewendet, das ist die Erkenntnis, meine Kraft ist mein Herr. Ich lebe von Jesus. Ich brauche ihn, sonst ist alles weg. Ohne ihn bin ich nichts. Heute Nachmittag hatte ich einige Dias zu zeigen bei uns im Gemeindehaus. Wir haben den Apparat aufgestellt, ihn angeschlossen, ich habe ihn angeschaltet, nichts. Ich verstehe nichts von Technik, aber so viel verstehe ich, wenn eingesteckt ist, dann müsste ja eigentlich Strom kommen. Also sage ich, der ist wir brauchen einen anderen. Nun, wir haben einen zweiten, ich hole den zweiten Apparat, der tut auch nicht. Dann ist einer gegangen und hat seinen Apparat geholt, der hat auch nicht da. Dann war uns klar, das liegt nicht am Apparat, sondern irgendwo, da steckt der Wurm drin, in der Elektrik. Und tatsächlich, da musste eine Sicherung reingedrückt werden. Und dann haben alle drei getan. Wenn der Strom weg ist in meinem Leben, wenn diese Jesus-Verbindung aufhört, dann geht bei mir das Licht aus. Dann geht bei mir das Licht aus. Dann drängt es alles mit Macht heraus, was ich bin. Als der Petrus angefangen hat, auf sich zu setzen und auf das, was er an Kraft und Stärke hat, als er den Stecker rausgezogen hat in der Verbindung mit seinem Herrn, da ging bei ihm das Licht aus. Dann heißt, und er weinte bitterlich. Er hat versucht, jetzt pack ich's. Und wollte Jesus, das sind ja hochlöbliche Motive, verteidigen, heraushauen. Aber er war nicht mehr in der Verbindung mit ihm. Führe mich nicht in Versuchung, ist eine Demutsbitte. Jesus leitet uns auch an in der Bergpredigt. Er erspart uns das nicht. Er sagt nicht, dass du auf diesem Stand bleiben kannst und dich immer drauf zurückziehen. Ich kann ja doch nichts. Doch, wenn du mit mir verbunden bist, wenn du in der Gemeinschaft mit mir bleibst, dann wird in deinem Leben Großes. Dann wird Großes. Ich bin der Weinstock, ihr die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der überlebt. Nein, der bringt viel Frucht. Wisst ihr auch, das gehört zur Demut. Das ist eine sehr demütige Aussage. In meinem Leben gibt es Frucht, aber die ist nicht von mir. Die ist nicht von mir. Sondern ich kann nur staunen, was Jesus in mir und durch mich an anderen gewirkt hat. Das ist eine demütige Aussage. Keine selbstbewusste, sondern eine Jesusbewusste. Wir Christen, wir Jesusleute sind keine Kopfhänger, die sich immer schlechter machen, als sie sind, sondern wir reden durchaus auch positiv. Jawohl, das ist herausgekommen. Das ist eine großartige Sache. Wir haben diesen Hauskreis zu dritt begonnen. Und wir sind heute 20 Leute und stehen jetzt vor der Frage und haben das entschieden, wir teilen ihn. Das ist dadurch geworden, dass wir bei Jesus geblieben sind. Das ist nicht unsere Sache, das konnte er wirken. Ihr sollt, sagt Jesus sogar wenige Verse vorher, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Vollkommen sein, das meint diese völlige Gemeinschaft. Und das meint ganz erfüllt von ihm zu sein, dienstwillig zu werden, immer mehr mich ihm zur Verfügung stellen. Und das, was mich bewegt, das, was ich will, das, was meine Ziele sind, an ihm ausrichten. Beten heißt ja nicht, ich setze meines durch, sondern beten heißt, ich bete mich hinein in das, was Jesus mit mir will. Ich bete mich hinein in seinen Willen. Ihr sollt vollkommen sein. Ihr sollt mir zur Verfügung stehen. Das ist der große Irrtum. Ich möchte das ausdrücklich noch einmal sagen. Das ist der große Irrtum, der sich heute immer mehr in fromme Kreise hineinzieht. Das, was uns fehlen würde, sei der Heilige Geist. Wir brauchen mehr Heiliger Geist. Dann hat man so verschiedenste Formen. Oh, komm, du Geist, und beschwör das. Es geht gar nicht um die Frage, ob wir mehr Heiligen Geist brauchen. Sondern es heißt ganz andersrum, der Heilige Geist will mehr von uns. Nicht wir brauchen mehr Heiliger Geist, sondern der Geist, der in uns ist, will mehr von uns. Er will unser Leben gestalten. Das ist eine demütige Aussage, wenn der Apostel Paulus von sich sagt, verklärt von einer Herrlichkeit zur anderen. Nicht aus sich, sondern weil der Geist Gottes immer mehr Raum in ihm gewinnt. Ihr sollt vollkommen sein. Bewahrt vor mir selber, führe mich nicht in Versuchung. Herr, zeig mir das durch deinen Geist immer wieder, was da alles noch bei mir ist, dass ich mich nicht täusche über mich selber. Bewahre mich vor mir selber, dass das Macht gewinnt. Versuchung, die aus mir kommt. Weil ich noch im Leibe dieses Todes lebe. Und weil alle meine Gefühle, meine Gedanken, mein Wille immer wieder durchgeprägt und mitgeprägt ist von unserer natürlichen Art. Bewahrt vor mir selber. Zweitens, bewahrt auf dem Weg. Versuchung, die an mich kommt, und führe mich nicht in Versuchung. Wir leben im Herrschaftsbereich des Bösen, des Satans. Er ist und Jesus ist und bleibt hier unüberbietbar nüchtern. Er nennt ihn den Herrn dieser Welt. Den Herrn dieser Welt. Und an anderer Stelle sagt er es noch deutlicher, der Satan, der greift ja nicht sein eigenes Haus an. Da würde er sich selber kaputt machen, sondern er greift die an, die seinem Herrschaftsbereich entnommen sind, die zu Jesus gehören. Christen sind und bleiben lebenslang Angegriffene. Angegriffene. Und der Satan, der Böse, wird immer wieder Umstände und Zustände herbeiführen, die mich in Versuchung bringen. Da kommt so viel von außen an mich heran. Die Sünde wohnt nicht mehr in mir. Sie wohnt nicht mehr in mir. Ich gehöre Jesus. Sein Geist wohnt in mir. Aber die Versuchung zur Sünde kommt massiv von außen an mich heran, so wie es damals im Paradies war. Das war ja nicht so, dass die Eva spazieren ging und der Adam, und dann sahen sie den Baum und haben angefangen zu überlegen, was könnte man denn und so. Es war auch nicht so, dass die Eva erschöpft einschlief und gerade unter dem Baum und mit offenem Mund und plötzlich fällt die Frucht runter und aus Versehen beißt sie zu. Sondern die Versuchung kommt ganz gezielt und bewusst an sie heran in der Gestalt der Schlange. Und da wird eine Falle gestellt und Eva geht hinein. Eva geht hinein. Und führe mich nicht in Versuchung. Das ist auch die Bitte, Herr, lass mich solche Umstände frühzeitig erkennen, wo der Fehlweg beginnt. Es ist dem David nicht vorzuwerfen, dass er mal rechtschaffen Pause gemacht hat und in der Abendkühle auf dem Dach seines Palastes ausgeruht hat vom schwierigen Regierungsgeschäft über Israel. Dies ihm nicht vorzuwerfen. Es ist ihm auch nicht vorzuwerfen, dass er von seinem Dach eine Frau sieht, die sich badet im Freien. Das ist ihm nicht vorzuwerfen. Das kann passieren. Aber es ist jetzt ihm vorzuwerfen, jetzt geht er hinein in die Falle, er wendet sich nicht ab. Die Gelegenheit, die da ist, die wird ihm tatsächlich zur Falle. Ganz anders der Josef. In den gleichen, fast den gleichen Umständen. Sein Herr ist außer Haus, die Frau sehr zuvorkommend, viel zuvorkommend und schließlich sehr deutlich. Alle Umstände und Josef flieht. Josef flieht. Und führe mich nicht in Versuchung. Herr, lass mich aufmerksam bleiben auf die äußeren Umstände und Wege, dass ich nicht abirre, dass ich nicht in diese Falle hineingehe. Auch eine demütige Bitte. Ganz direkt gesagt in einem Gespräch, dieser junge Mann, der sagt, ich werd und werd mit all diesen Bildern und Dingen nicht fertig in meinem Leben, da klappt das einfach nicht mit der Geschlechtlichkeit. Und ich kann machen, was ich will. Ich denke manchmal, ich bin krank oder falsch oder irgendwie. Bei mir geht es nicht. Und wir reden darüber. Und so nach einiger Zeit auf Nachfragen, ja, ich habe schon manchmal solche Hefte. Und schließlich kommt heraus, sein Weg zur Arbeit, den er täglich fährt, der führt an einem Pornoshop vorbei. Und da kommt er manches Mal nicht vorbei. Immer öfters nicht vorbei. Und das gewinnt Macht und Einfluss in seinem Leben. Wisst ihr, wie ihm zu helfen war? Eine andere Fahrtroute zur Arbeit. War ganz einfach. Eine andere Fahrtroute zur Arbeit. Wähl einen anderen Weg. Meide diese Umstände, weil du dich selber kennst. Jeder von uns weiß das. Und gerade in diesem Bereich, da steht die Versuchung fast in jedem Wohnzimmer. Und man kann sehr leicht umschalten auf seinem Fernseher. Wir wollen das so direkt und ungeschützt sagen. Die Familie im Bett ist und ich bin allein. Da gibt's ja schon bestimmte Programme und ich bin auch schon informiert. Dass ich die Umstände erkenne. Du weißt schon die gewissen Bücher in deinem Bücherschrank. Du kennst die vielen Gelegenheiten, wo der Satan bei dir Eingang mit seiner Taktik findet. Und führe mich nicht in Versuchung. Das kann auch und wird auch immer wieder ganz fromm unter uns geschehen. Gerade in der christlichen Gemeinde. Es gibt zwei Arten von Versuchungen, die uns in der christlichen Gemeinde auseinanderbringen, die uns persönlich von Jesus wegbringen. Die eine Versuchung, er bringt zwischen Brüder oder zwischen Schwestern oder Brüder und Schwestern Streit. Oft um nichtige Dinge. Er bringt Streit hinein. Er nimmt die Liebe weg. Und die Liebe, so sagt Jesus, die wird in vielen erkalten. Was benutzt er da nicht alles als Aufhänger? Eigentlich Lächerlichkeiten. Man muss das so ehrlich sagen, wenn man hineinzieht in fromme Werke, in sogenannte Glaubenswerke. Die man in den Leitungsaufgaben braucht, das sind Streitigkeiten unter den so lieben Brüdern und Schwestern. Das sind Streitigkeiten um Käse. Blödsinn, wenn man es einmal klar und deutlich ausspricht. Aber wie schnell und wie nachhaltig ist man verletzt? Das ist die Versuchung der Jesusgemeinde bis heute und die nimmt zu. Wir sind heute ein verstrittener Haufen, da mag's einen Grausen dabei. Da mag's einen Grausen. Um was da alles gestritten wird. Und wehe, an irgendeiner Stelle entfährt dir ein Satz oder ein Gedanke, der nicht genau bekenntniskonform ist, dann geht's aber los. Dann geht's los. Was wir heute erleben, ist eine Versuchung, die gab's vorher in dem Maß noch nicht, dass wir vor lauter Bekenntnistreue und es immer höher halten, die Liebe verlassen. Und da nützt alles Bekenntnis nichts. Alles Bekenntnis nichts. Ich habe vor einigen Wochen auf einen Vortrag hin einen Brief von einem mir lieben Bruder bekommen. Der hat mich bis ins Innerste erregt. Ich habe gedacht, ist das möglich? Kann das möglich sein? Solche Anschuldigungen und solche Formulierungen, nur weil ich diesen Satz gesagt habe. Kann das sein? Da schreibt mir das Finanzamt freundlicher. Oder der Bußgeldbescheid. Das ist ja geradezu ein Liebesbrief dagegen. Dann habe ich gedacht bei mir, ich beantworte den Brief nicht. Es war ein Stück Feigheit, aber auch ein Stück, dass ich gedacht habe, es lohnt sich nicht. Der Bruder, der besaß, ja, ich will vorsichtig formulieren, dem war das so dringlich, dass er mir den gleichen Brief nochmal kopiert hat und nach 6 Wochen geschickt. Und drüber geschrieben, handschriftlich, Sie haben noch nicht geantwortet auf meinen Brief. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe auf seinen ersten Brief draufgeschrieben, Sie bekommen von mir auch keine Antwort, aber ich unterstreiche Ihnen die Stellen, wo ich Sie bitte zu überlegen, ob das recht ist. Und dann habe ich die unterstrichen, seitdem ist Ruhe. Aber was vollzieht sich da unter uns? Was vollzieht sich da? Was wird auf, ich sage das so direkt, zum Beispiel auf Gerhard Mayer, was wird in den bekenntnistreuen Kreisen in den letzten Monaten auf ihm abgeladen? Ihr habt ihn ja hier gehabt. Jetzt seid er in diesem verantwortlichen Amt steht. Natürlich war er Vorsitzender einer Kommission, die vom Oberkirchenrat eingesetzt wurde, um die Fragen der Homosexualität und der Umgang damit im Bereich unserer Kirche zu prüfen. Und natürlich war das so, wie das oft in kirchlichen Verlautbarungen geschieht, dass diese Kommission besetzt war mit solchen und solchen und die zwei Meinungen dann nachher in dem Ergebnis dastanden. Und natürlich war das so, dass dieses Papier ursprünglich, und deshalb hat Gerhard Mayer den Vorsitz übernommen, bestimmt war dazu, dem Oberkirchenrat intern zu ermöglichen, eine Stellungnahme zu verabschieden. Das war der Vorgang. Und er war dann selber höchst in der Not und überrascht, als der Oberkirchenrat beschlossen hat, wir veröffentlichen das Papier so, wie es erarbeitet wurde. Die Gemeinde soll drüber diskutieren. Da war der Oberkirchenrat feig. Und jetzt steht eben die Unterschrift von Gerhard Mayer unter diesem Papier, weil er der Vorsitzende dieser Kommission war. Sofort, als das veröffentlicht wurde, hat er vor Synode und Öffentlichkeit erklärt, ich teile diese Meinung, die da auch mit drin steht, nicht. Und trotzdem wird es ihm ständig reingerieben. Ist das noch fair? Und führe uns nicht in Versuchung, wir werden heute als Gemeinde gespalten. Passt auf, wenn das beginnt, in euren Kreisen, in euren Gruppen, in euren Hauskreisen. Und die zweite Art, die hängt ganz eng mit dieser zusammen, wie der Satan uns versucht, er nimmt uns den Mut. Er nimmt uns den Mut, gerade deswegen, weil wir tief enttäuscht werden von den Brüdern und Schwestern. Er nimmt uns den Mut. Wir sagen ja, wenn das so aussieht, was soll denn dahinter sein? Viele resignieren heute und sagen, nee, was da alles abläuft, gerade unter dem frommen, unter der frommen Überschrift, ich kann's nicht mehr mit großer Freude für mich selber den Glauben festhalten. Eine große Versuchung. Dass wir enttäuscht werden, gerade von denen, mit denen wir im Glauben stehen, zu denen wir vielleicht sogar aufsehen, die uns Vorbilder sind. Enttäuscht durch Sünder, durch Sünde in der Gemeinde. Etwas von dem klingt durch. Ich denke, das war die Stunde der Versuchung, wo der Satan noch einmal alles aufgeboten hat, um den Gottessohn jetzt endgültig wegzubringen vom Gehorsamsweg mit dem Vater. Er sagt zu den Dreien: Für mich ist tiefste Not jetzt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Nun wachet mit mir und betet mit mir. Und er nimmt die drei mit, den Petrus, den Johannes und den Jakobus. Und dann kommt er zurück und was geschieht, was sieht er? Er findet sie schlafend. Was muss das für eine tiefe Versuchung für Jesus gewesen sein, in seiner bittersten Stunde. Und die machen einen Gesundheitsschlaf. Er weckt sie. Und als er wiederkommt und er findet sie schlafend, und auch beim dritten Mal muss er sie wecken: Steht jetzt auf, die Stunde ist da. Jesus durchleidet in seiner letzten irdischen Nacht die tiefste Versuchung völliger Enttäuschung von denen, die 3 Jahre engstens mit ihm waren. Engstens. Kein einziger bleibt an seiner Seite. Jesus wird unsäglich einsam. Dass wir das für uns auch in der christlichen Gemeinde sehen. Unser Glaube, der ist zwar eingebettet in die Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern, und das ist ein unendliches Geschenk und immer wieder große Stärkung im Glauben, aber darauf gründet der Glaube nicht. Darauf gründet er nicht. Sondern Glaube, der tief gründet, der kann es auch ertragen, der kann es auch verwinden, wenn ihn der andere enttäuscht. Und führe uns nicht in Versuchung, Versuchung auf dem Weg. Wir müssen auch von dem reden, auch Gott versucht uns. Jetzt aber nicht, um uns zu Fall zu bringen, sondern, liebe Brüder, Jakobus 1, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in Versuchung kommt. Jetzt will uns Gott echt machen. Das ist eine ganz andere Art. Das ist eine ganz andere Art. 1. Mose 22, da kommt dieses Wort: Nach diesen Geschichten versuchte Gott den Abraham. Ganz wörtlich, das hebräische Wort, das hier steht, er versuchte ihn, heißt, er wollte ihn zum Feldzeichen machen. Erstens, nach diesen Geschichten, das war nicht das Erste, was Gott dem Abraham tat. Nach vielen Geschichten seiner Zuwendung, Hilfe, Erfüllung und Fülle an Abraham. Aber jetzt will er den Abraham, der Hebräerbrief sagt, zum Vater des Glaubens machen. Das ist die Versuchung. Er will ihn durch und durch echt machen. Und was er ihm zumutet, da muss man schon schlucken. Nimm deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, und opfere ihn mir. Er will den Abraham echt machen, und in ihm, da zeigt er der Gemeinde im alten und neuen Bund, was er an einem Menschen wirken kann, wenn ein Mensch ihm vertraut. Abraham vertraute dem Herrn. Und so wird er zum Banner des Glaubens, zum Feldzeichen des Glaubens, zur Vorabbildung dessen, was dann auf Golgatha geschieht. Gott will dich und mich echt machen. Und vieles und manches von dem, was an uns kommt Und was wir als solches versuchen, erproben, erleben, steht unter der Überschrift, jetzt wird das Gold im Feuer ausgeschmolzen. Jetzt zeigt sich das Echte. Jetzt wird das Echte. Manches von dem, was wir an Krankheit erleben, manches von dem, was wir an Enttäuschungen erleben, an Schwerem in der Familie, mit den Kindern, jetzt soll die Echtheit herauskommen. Oft benutzt Gott das Alter dazu, wo wir älter werden, wo wir unsere Kräfte nicht mehr so einsetzen können. Ich habe mal in Afrika einem Holzschnitzer zugeschaut, wunderbare Figur gemacht, der mir sofort gefallen. Ich habe gesagt, die würde ich gern mitnehmen, ich kaufe sie dir ab. Ja, hat er gesagt, die bekommst du, aber du musst warten, die ist noch nicht fertig. Ich habe gedacht, die ist schon längst fertig. Den ganzen Nachmittag bin ich bei ihm gesessen. Und dann hat er gearbeitet mit feinsten Werkzeugen, die Einzelheiten noch herausgeholt. Der Feinschliff. Vieles von dem, was wir an Einschränkungen, an Schwerem, an Bedrückenden, gerade im Älterwerden erleben, jetzt kommt Gott zum Feinschliff bei dir. Zum Feinschliff. Jetzt holt er die Einzelheiten in deinem Leben noch heraus. Jetzt möchte er dich schön machen. Geistlich schön. Bei den allermeisten kann er das nicht. Bei den allermeisten kann er das nicht, weil wir weichen dem aus. Das geschieht freiwillig an uns. Die Versuchung, die von Gott herkommt, wo er unser Leben echt machen will, wird uns in der Regel nicht aufgezwungen, sondern da dürfen wir Ja dazu sagen. Viele von uns, viele Christen leben im Weilglauben. Ich bin Christ, weil Gott mir hilft, weil ich das erlebt habe, weil ich das sehe. Ein bewährter Glaube, der weiß um diese Dimension, aber das ist nicht seine einzige. Der bewährte Glaube ist der Dennoch-Glaube. Können wir das mitbeten? Dennoch bleibe ich stets an dir. Jetzt kommt das Weil. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und jetzt kommt aber, und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Es liegt ein Segen auf dem Alter, auf dem Älterwerden, ein Segen, wo die Konturen des geistlichen Menschen deutlicher werden. Und das habt ihr, das haben wir der jüngeren Generation vorzuleben. Das Dennoch. Und drittens, Versuchung, die über mich kommt, bewahrt bis zum Ziel. Offenbarung 3, Vers 10. Ich will dich bewahren in der Stunde der Versuchung. Wir gehen als Gemeinde, das ist unser Weg, der sich immer deutlicher abzeichnet. Wir gehen hinein in die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Bis hin zu dem in Offenbarung 13, und es wurde dem Tier Macht gegeben, die Heiligen zu töten. Das ist die Stunde der Versuchung. Das ist die Wirklichkeit heute. Für uns noch nicht. Aber es ist weltweit die Wirklichkeit der Jesusgemeinde, dass sie in der Stunde der Versuchung steht, ob das in Afrika oder Asien. In den meisten Ländern dieser Erde sind Christen verfolgte Leute. Und geht es bis hin zum Einsatz ihres Lebens? Das ist ein anderes Christsein. Das ist ein Christsein, das sehr schnell an Tiefe und Echtheit gewinnt. Ich sag's noch einmal ganz direkt so, wenn sich ein Mensch in Indien entscheidet, ich lass mich taufen, ich werd ein Christ, ich will zu diesem Jesus gehören, dann hat es von Stund an enorme Auswirkungen. Wenn er vorher einkaufen konnte und hat bei seinem Händler das Kilo Reis um 2 bis 4 Rupien bekommen, weil subventioniert wird vom Staat. Und nachher, wenn er Christ ist, und das ist bekannt, und seine Karte wird mit einem Balken versehen, wechselt die Farbe, dann muss er 18 Rupien bezahlen. Das ist die Wirklichkeit. Wenn er vorher seine Kinder in den Förderprogrammen der Regierung in guter Ausbildung hatte, in dem Augenblick, in dem er bewusst Christ wird, werden seine Kinder von der Schule verwiesen und haben keine Möglichkeit mehr. Wir können ja im Hinterkopf an die früheren Verhältnisse in der DDR denken. Ein Glaube, der eingründet und der sehr schnell an Tiefgang und deshalb an Ausstrahlung gewinnt. Versuchung, die über mich kommt. Ich denke, wir leben in einer Zeit, ich sag's mal ganz salopp, da ist eines der wichtigsten Anliegen, was wir als Christen füreinander tun sollten, wir sollten leidensfit werden. Leidensfit. Das ist für mich auch eine Versuchung, eine Falle. Was da immer stärker hochkommt, das sogenannte Wohlfühlevangelium. Davon ist in der Bibel nirgendwo die Rede, vom Wohlfühlevangelium. Sondern von der Stunde der Versuchung, von einem Glauben, der eingründet in der Bewährung, ein Glaube, der fähig wird zum Zeugnis des Leidens. Ein Glaube, der das Jesuswort ernst nimmt und das meint in der Versuchung, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Jesus meint nicht, dass wir Schafe uns immer enger aneinander drängen sollten, sondern wir gehen wie Schafe unter die Wölfe. Wir sind hinausgeschickt, nicht der Rückzug aus dieser Welt, damit wir all dem Bösen entgehen, sondern dass wir hineingehen, das wird dringlicher denn je in einer Zeit, die sich zuspitzt. In einer Zeit, die heute weltweit unter dem Vorzeichen der Ängste steht, dass wir Christen das Leben in vielen Ängsten, aber als die Getrösteten, wenn irgendjemand Grund hat, noch Hoffnung zu haben und Hoffnung anzusagen, dann sind's wir. Das ist die neue Qualität unserer Zeit heute. Völlig anders, als das je vorher war. Die sogenannte Globalisierung. Was heute geschieht, geschieht weltweit. Und diese Ängste, die sind nicht nur auf Europa oder auf Amerika beschränkt. In den letzten Wochen und Monaten, Sing hat mir das am Telefon erzählt, als er in den Siedlerdschungel kam, da hat er das erlebt, wie abends das ganze Dorf sich gedrängt hat in diesen Tagen nach dem 11. September um das einzige Transistorradio. Und sie haben gelauscht, was geschieht in dieser Welt und sind genau in die gleichen Ängste gekommen. Das ist heute weltweit, das ist die Qualität.
Mitten in diesen Ängsten, wir sind dem nicht entnommen. Christen leben nicht auf einer Insel der Seligen, aber wir leben als die Schar der Getrösteten. Wenn wir dieses Zeugnis nicht mehr geben, es wird sonst niemand dieses Zeugnis geben können. Diese Welt, diese Menschen haben eine Zukunft von Gott her. Und wer sich ihm anschließt, wer sich herausziehen lässt aus diesen Ängsten, der wird bei ihm in allen Ängsten geborgen. Welche Möglichkeit hat ein Schaf, das mitten unter den Wölfen lebt, zu überleben? Nur die eine Möglichkeit, dass es so eng wie möglich beim Hirten bleibt. Die Möglichkeit hat's. Nicht, dass wir übertreiben. Wir dürfen unsere Furcht auch eingestehen. Jesus sagt das so nüchtern, in der Welt habt ihr Angst. Wir brauchen nicht den starken Max zu spielen und führe mich nicht in Versuchung. Das heißt nicht, ich bin dem allem entnommen, sondern ich bin mittendrin. Das Zittern überfällt auch mich, aber ich kann mich immer wieder bei ihm bergen. Jesus war zutiefst depressiv. Auf der Kippe, ich sag's mal ganz menschlich, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, und er fing an zu zittern und zu zagen, und sein Schweiß war wie Blutstropfen. Das lasst mal einen Psychologen analysieren, diesen Vers. Und er wird sagen, der Mann ist aufs höchste Selbstmord gefährdet. Aufs höchste. Das ist die tiefste Form der Depression, in die er fällt. Emotional bis hin ins Physische hinein. Und dann heißt es, er betete. Wenn's möglich ist, so geh dieser Kelch an mir vorüber. Er hält die Richtung ein. Er bleibt beim Vater und kann sich durchringen zu dem, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wisst ihr, da steht das kleine Sätzlein dabei. Und dann kam ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Wisst ihr, warum das nötig war? Weil Jesus völlig kaputt war. Völlig kaputt. Der hätte den Kreuzesbalken keinen Meter tragen können. Der war völlig am Ende. Da kam ein Engel vom Himmel und stärkte ihn und richtete ihn auf, dass er die nächsten Stunden der Versuchung, der Bewährung überstand. Welche Waffen haben wir? Welche Waffen, um in der Versuchung zu bestehen? Die gleiche, die Jesus hat. Auf ihn kam der Satan ganz direkt. Deutlicher geht's nicht. Und hat ihn an den heikelsten Stellen gepackt. 40 Tage gefastet. Mensch, du bist doch Gottes Sohn. Der Satan bestreitet das mit keiner Silbe. Du bist doch Gottes Sohn. Du hast doch Kraft. Du brauchst nur ein Wort sagen und aus den Steinen, die da liegen. Da wird Brot und du kannst essen in Hülle und Fülle. Du kannst Vollkornbrot oder Weißbrot machen, je nachdem, wie es dir gerade passt. Kannst du alles? Er will Jesus dazu verführen, seine Kraft für sich einzusetzen, die urmenschliche Bewegung zu machen. Mit welcher Waffe wehrt sich Jesus? Mit dem Wort, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Darum ist die Bibel für uns so unüberbietbar wichtig. So kann ich mich wehren und führe mich nicht in Versuchung. Das hat als positive Aussage, es steht geschrieben. Da halte ich mich und da kann ich überwinden. Im Grund geht's bei dieser Bitte und führe mich nicht in Versuchung um eine ganz einfache Frage. Meine ganz einfache Frage. Und die heißt, ist dir Jesus unüberbietbar wichtig? Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir. Du sagst, wenn ihr betet, dann betet so. Dann nimmst du uns hinein in deine Richtung. Wir wollen das bewusst mit dir mitbeten. Führe uns nicht in Versuchung. Bewahre uns vor uns selber. Bewahre uns in den vielen Gelegenheiten zur Sünde. Und mach uns kernecht und bereit zum Zeugnis des Leidens. Amen.